Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtreihe. Und die werden wir dann schon wieder nächstes Wochenende unterbrechen, weil dann Ostern ist. Aber danach soll es dann richtig losgehen mit dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth. Nach 4 Jahren Predigten über das Lukas-Evangelium wollen wir uns nun der Anwendung des Evangeliums in unserem Leben und in dem Leben unserer Gemeinde zuwenden. Ich hörte in diesen Tagen vom Online-Kongress einen Vortrag von Alexander Seibel. Und darin hat er eine interessante, ja, meine ich, einen interessanten, komprimierten roten Faden der Bibel aufgezählt. So komprimiert habe ich das noch nirgends gehört. Er sagt, das Heil wird im Alten Testament angekündigt. Ja, gleich nach dem Sündenfall schon, ja, wurde der Erlöser angekündigt, dass da einer kommen sollte, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und wir haben es jetzt in der Einleitung auch gelesen, auch im Sacharja wurde ja der König, der Retter angekündigt. Also im Alten Testament wird das Heil angekündigt. In den Evangelien wird berichtet, wie das Heil vollbracht wird. Und in der Apostelgeschichte wird dann das Heil verkündet und verbreitet. Und in den Briefen wird das Heil erklärt, wie wir Vergebung erlangen können, wie wir wandeln sollen und so weiter. Und dann in der Offenbarung wird es vollendet. In der Verkündigung hier in Hünfeld spiegelt sich das ein wenig wider, ohne dass wir das irgendwann mal geplant hatten. In den Jahren 2015 bis 2019 haben wir Altes Testament gelehrt, erste Buch Mose. Und dann 2019 bis 2023 das Evangelium, Lukas-Evangelium. Und wenn wir uns also nun einem Brief zuwenden, verfolgen wir ungewollt diesen roten Faden. Natürlich hat keiner von uns auf der Distanz von nahezu 10 Jahren diese Entwicklung vor Augen gehabt. Das waren nicht die Motive für die Auswahl der Predigtthemen. Aber es ist doch folgerichtig, dass wir, nachdem wir betrachtet haben, wie der angekündigte Erlöser, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, wie dieser angekündigte Erlöser, der Herr Jesus, auf die Erde kam, wie er zunahm an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und den Menschen, wie er dann durch die Lande zog, Armen gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Wie der Herr Jesus durch die Lande zog bis hin nach Jerusalem, um den Auftrag seines Vaters auf dem Kreuz von Golgatha dann auszuführen. Den Weg der Versöhnung mit Gott zu bahnen und zu ebnen. Er hat den Auftrag bis zum Ende ausgeführt. Wir lesen im Johannesevangelium, dass er sagt, ausgesprochen hat, es ist vollbracht. Und nun sollten wir uns fragen, was bedeutet denn das für uns? Denn ganz konkret, da drängt sich der Brief des Apostels Paulus an die Korinther nahezu auf. Zumal Paulus selbst den Brief nicht nur an die Korinther geschrieben hat, sondern an alle, die irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Also hat er auch den Brief an uns Hünfelder geschrieben. Es gibt viele Gründe, diesen Brief zu studieren. Erstens, der Korintherbrief zeigt uns deutlich das Leben einer Gemeinde in der Zeit des Neuen Testaments. Kein anderes Buch des Neuen Testaments gibt uns so viele Informationen in Bezug auf die Organisation und die Funktion einer Ortsgemeinde. Nur noch in den Pastoralbriefen, das sind die 1. und 2. Timotheusbrief und Titus, da schreibt Paulus seinem echten Kind im Glauben, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, Säule und Fundament der Wahrheit. Also dort lesen wir auch noch, wie es in der Gemeinde zugehen soll. Wer eine Ortsgemeinde sucht, sollte also 1. Korintherbrief und die Pastoralbriefe lesen, um die Maßstäbe Gottes für eine bzw. dann für seine Gemeinde zu erfahren. In den letzten Wochen und Monaten sind viele neu zu unserer Gemeinde gestoßen. Sie alle bringen eine gewisse Prägung aus ihren alten Gemeinden oder Gemeinschaften mit oder haben noch gar keine Vorstellung, wie Gemeinde geht. Hier in Hünfeld haben wir uns über die Jahre hinweg auch entwickelt. Mike hat es morgen in der ersten Stunde gesagt, seit 28 Jahren besteht diese Gemeinde nun. In den sogenannten B-Fragen, das wird irgendwann mal erläutert werden, was A-, B- und C-Fragen sind. In diesen B-Fragen, da kann man sowohl als auch entscheiden, die Bibel gibt zwar darüber Auskunft, aber man muss sich irgendwann entscheiden, wie machen wir es. Und das haben wir hier getan in Hünfeld. Wir haben da uns für gewisse Verhaltensweisen und Lehre entschieden. Und der 1. Korintherbrief behandelt eine Vielzahl dieser Fragen. Wenn wir uns nun mit diesen Themen beschäftigen, da können wir unsere Standpunkte erläutern und auch begründen. Und die Neuen können sich orientieren und sich dann darauf einstellen und entscheiden, ob sie mit diesen Lösungen und Auslegungen leben können oder ob sie sich ganz einfach unterordnen. Das gibt unsere Gemeindeordnung her, wird auch irgendwann erläutert. Und dass diese Themen, die wir dann jetzt im 1. Korintherbrief behandeln werden, sind natürlich auch eine enorme Herausforderung an die Verkündiger, sich eben mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Der zweite Punkt, warum wir uns mit dem Brief beschäftigen sollten, ist, der 1. Korintherbrief ermahnt Christen, dass sie ein gottesfürchtiges Leben führen sollen. Ein Hauptthema dieses Briefes ist die praktische Heiligung. Die Wahrheit des Wortes Gottes soll unser Leben ändern, verändern. Das Problem in Korinth war, dass die Sünde der sie umgebenden Kultur zur Sünde der Gemeinde wurde. Sie waren als Christen nicht nur in der Welt, sie waren im Großen und Ganzen auch von der Welt. Der 1. Korintherbrief zeigt uns, dass wir als Gottes Kinder in dieser Welt wie Kinder Gottes leben sollen und auch als Kinder Gottes leben sollen. Die Zeiten haben sich nicht wirklich geändert. Im Gegenteil, sie sind noch schlimmer geworden. Wenn wir uns gleich ein wenig anschauen, wie die kulturelle, geistige und geistliche Umgebung in Korinth beschaffen war, werden wir feststellen, Korinth ist gar nicht so weit weg von uns. Die korinthische Lebensweise hat sich ausgebreitet und sie ist gesellschaftsfähig geworden. Das alles aber soll uns nicht entmutigen, denn der Brief zeugt von der Kraft Gottes. Wenn Gott in dieser Gemeinde wirken konnte, dann kann er das auch bei uns. Da ist auch Hoffnung. Zu Beginn der Betrachtung eines biblischen Buches ist es auch angebracht, einige Fakten zu beleuchten, die uns den Brief näher bringen können und damit wir das auch alles besser verstehen. Ich habe mal eine Ferienbibelschule bei Wort des Lebens am Starnberger See besucht. Da hat der Paul Timblin den Hebräerbrief ausgelegt. Nachdem er die Einleitung fertig hatte, nach der ersten Stunde, hatte ich den Eindruck, ich könnte jetzt eigentlich nach Hause gehen, ich habe den Hebräerbrief verstanden. Ja, das war so gründlich und so gut und so wichtig. Solche einführenden Worte sind also notwendig und auch wichtig. Hört gut zu und behaltet sie im Hinterkopf für die nächsten Predigten der nächsten Jahre. Weiß nicht, hoffe nicht, dass wir wieder 4 Jahre brauchen. Also es geht um Grundlegendes. Erstens Allgemeines. Nach dem Römerbrief ist der 1. Korintherbrief der längste der paulinischen Briefe. Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, nachzulesen in Apostelgeschichte 18. Und er hat sie auch weiterhin, und er hatte auch weiterhin eine tiefe und persönliche Beziehung zu den Korinthern. Die Gemeinde hatte große Schwierigkeiten. Die Mitglieder nahmen die Sünden der Stadt und der Welt mit in die Gemeinde. In diesem Brief sehen wir die Schwierigkeiten einer Pionierortsgemeinde und die Antworten des Apostels Paulus darauf. Er gebraucht die Heilige Schrift als Basis für die Antworten auf diese Probleme. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar: Wir wären ohne den ersten Korintherbrief sehr viel ärmer. Wir haben hier eine Schatzkammer praktischer christlicher Lehre vor uns. Zweitens, die Verfasserschaft. Über diese Frage gehen wir ganz schnell hinweg. Wir gehören nicht zu denen, die die Schrift in Frage stellen, wie so viele gottlose Wissenschaftler. Wenn hier steht, dass Paulus der Absender dieses Briefes ist, dann hat Paulus den eben geschrieben, beziehungsweise diktiert, aus, fertig, basta. Paulus ist der Autor. Und tatsächlich ist aber auch der erste Korintherbrief einer der wenigen Schriften, wo auch die erwähnten Kritiker davon ausgehen, dass er von Paulus ist. Drittens, Abfassungszeit und Abfassungsort. Korinth war die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia und eine der wichtigsten Städte Griechenlands. Ungefähr 2/3 der 700.000 Einwohner der Stadt waren Sklaven. Korinth war ein sehr wichtiges wirtschaftliches Zentrum. Durch Handel und Verkehr kam die Stadt zu bedeutendem Reichtum. Wenn ihr euch mal die Karte anguckt, in den Bibeln sind ja meistens Karten hinten drin, der Peloponnes, unten dieser letzte Zipfel von Griechenland, wird durch eine schmale Landenge von etwa 6 Kilometern verbunden mit dem übrigen Griechenland. Und an dieser schmalen Stelle, da liegt Korinth. Das heißt, alles von Norden nach Süden musste da vorbei und von Osten nach Westen oder von Westen nach Osten musste auch da vorbei. Man hat früher, haben die schon zu Zeiten von dem Paulus und den Römern die Schiffe durch über diese Landenge teilweise auf Rollen und Wagen irgendwie drüber gebracht, um die 600 Kilometer um den ganzen Peloponnes rundherum sich zu sparen. Heute gibt es einen Kanal von Korinth, der bis zu 70 Meter tief in den Felsen reingehauen werden musste. Ja, er ist nur 6 Kilometer lang, aber wie gesagt, er spart viele 100 Kilometer Schifffahrt um den Peloponnes herum. Also diese Stadt war durch Handel und Verkehr reich geworden. Und sie war auch eine Schlüsselstadt für das Evangelium. Paulus' Strategy, das Wort ist mir noch im Ohr von Fred Colvin, als ich die erste KFG-Konferenz besucht habe, ja, hat er von Paulus' Strategy der Mission erzählt. Und Paulus ging als erstes in die Zentren, in die Großstädte und hat dort das Evangelium verkündet. Ja, und er ist nicht erst auf die Dörfer gegangen, sondern Korinth war eben auch eine zentrale Stadt, eine wichtige Stadt zur Verbreitung und Verkündigung des Evangeliums. Korinth war zwar eine Weltstadt, aber sie war geistlich arm. Sie war moralisch sehr verdorben. Der glanzvolle Aphrodite-Tempel lag auf dem Berg Akrokorinth. Dort gab es ungefähr 1000 Tempelprostituierte, die in Verbindung mit der Verehrung dieser Aphrodite sich da anboten. Aphrodite war die Königin, die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Das Sprichwort über Korinth, kann man gar nicht aussprechen, ein griechisches Wort, Korinthiastetai. Also dieses Sprichwort bedeutete, ein ausschweifendes Leben führen. Und diese korinthische Lebensweise hat sich mittlerweile weltweit verbreitet und ist aktueller denn je. Sogar in der heidnischen Welt war diese Stadt für ihre Sittenlosigkeit bekannt. Der Name der Stadt wurde zum Synonym für moralische Verdorbenheit. In seinem Brief nennt Paulus einige der typischen in Korinth anzutreffenden Sünden. Lassen wir ihn selbst reden, 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 und 10 und 11. Dort schreibt Paulus: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, Noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und dann haut er ihnen das um die Ohren. Er sagt, und solche sind einige von euch gewesen. Das ist hart. Stellt euch mal vor, ihr werdet jetzt die Korinther, hier steht Paulus und er sagt, ich gucke jetzt keinen an. Dort sitzen Räuber, da sitzen Dieb, dort sitzen Unzüchtiger, hier sitzen Knabenschänder, hier sitzt... Hart. Hammer hart. Ja, und solche sind einige von euch gewesen. Aber, und jetzt kommt das Evangelium ins Spiel, der Trost. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Der Dreck, der an euch gehaftet hat, weil ihr ein Räuber wart und Unzüchtige und Götzendiener, der ist abgewaschen. Ihr seid rein durch das Blut des Herrn Jesus. Das Blut des Herrn Jesus ist der gründlichste und effektivste Fleckentferner, den es nur irgendwie gibt. Er reinigt die Seele von all diesem Dreck und von all diesem Schmutz. Aber ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und dennoch gab es Gläubige in der Korinther Gemeinde, die noch immer in solche Sünden verstrickt waren, wie wir dann im Kapitel 5 im Vers 1 lesen. Da geht es um Inzest. Paulus klagt an, dass einer seines Vaters Frau habe, eine Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Gab es alles in Korinth. Wir haben nun ein klein wenig Korinth kennengelernt. Und was mich begeistert, ist folgende Tatsache. Gott baut in einer solchen Stadt mit solchen Leuten Gemeinde. Ist das nicht umwerfend? Man sollte sich fragen, ja, wo denn sonst? Im Lukas-Evangelium lesen wir oder haben wir gelesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und deswegen wurde in Korinth und in Hünfeld Gemeinde gebaut. Nun, in den folgenden paar Minuten stifte ich mal ein wenig Verwirrung. Das fällt mir ja gar nicht schwer, das wisst ihr ja. Aber diesmal bin ich unschuldig. Paulus hat mehr Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben, als uns erhalten geblieben und dann auch in den Kanon aufgenommen worden sind. Als Paulus auf seiner zweiten Missionsreise war, kam er von Athen allein nach Korinth. Hier fand er Unterkunft bei Aquila und Priscilla. Apostelgeschichte 18. Und während dieser Zeit gründete er dort in Korinth Gemeinde. In Bezug auf diese Zeit sagt er von sich selbst, und ich war bei euch in Schwachheit, Entschuldigung, er sagt von sich selbst, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit viel Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und in Kraft. Diese Worte... Entschuldige mal. Ich hoffe, dass jetzt besser wird. Also nochmal, Paulus gründet in dieser Zeit dort in Korinth Gemeinde. Und er sprach von sich selbst, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und mit vielem Zittern. Und meine Rede war und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Diese Worte rücken Diese Worte rücken auch unser Bild, was wir vielleicht von dem Paulus in unseren Köpfen haben, rücken das ein bisschen zurecht. Paulus war kein Superheld. Er war ein schwacher Mensch. Er konnte keine Erfolge vorweisen. Was wirkte, war die Kraft Gottes. Es wirkte die Kraft des Wortes Gottes. Das Wort Gottes hat gewirkt. Dann nach 18 Monaten in Korinth ging Paulus nach Antiochia. Kurz danach trat er seine dritte Missionsreise an und reiste nach Ephesus. Während dieser Zeit dort war er 3 Jahre lang, hatte er einigen Kontakt mit der Gemeinde in Korinth. Die beiden Gemeinden lagen im Meer direkt irgendwie gegenüber, waren zwar nur 200-300 Kilometer, aber es war relativ einfach, von Ephesus nach Korinth zu kommen. Von Ephesus aus schrieb Paulus seinen ersten Brief an die Korinther, der im 1. Korinther 5, Vers 9 erwähnt wird. Aber dieser Brief ist verloren gegangen und ist nicht in den Kanon aufgenommen worden. Auf diesen ersten Brief antworten die Korinther wiederum per Brief. E-Mail gab es noch nicht. Und davon lesen wir auch wiederum von Paulus, der schreibt dann, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt. Also die Korinther antworten mit Brief. Oder aber er kriegt auch einiges zugetragen. Also die Buschtrommel hat auch damals schon funktioniert. Ja, er schreibt dann, denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Also er ist immer top informiert, was in Korinth da vor sich geht. Und auf diese Informationen, auf diesen Brief der Korinther, antwortet er wiederum mit einem Brief. Und das ist jetzt unser erster Korintherbrief, den wir jetzt in der Folgezeit betrachten wollen. Es ist eigentlich der zweite, aber es ist der erste. Also, gut. Und in diesem ersten Korintherbrief, jetzt versucht er, ihre Fragen zu beantworten. Paulus besucht dann die Korinther persönlich. Scheinbar hat dieser erste bzw. zweite Brief sein Ziel nicht erreicht. Mit dem Brief hatte Paulus die Gemeindefragen nicht regeln können und die Korinther haben seine Autorität als Apostel nicht akzeptiert. Paulus entscheidet sich also für einen persönlichen Besuch. Nachzulesen dann im zweiten Korintherbrief. Und dieser Besuch, der war relativ kurz und offensichtlich auch nicht so erfreulich. Das Ende war offensichtlich nicht so erfreulich. Als Reaktion auf diesen gescheiterten Besuch schreibt er wiederum der Gemeinde einen jetzt dritten Brief, der uns als der sogenannte Tränenbrief erhalten geblieben ist. Ja, nachzulesen im 2. Korinther 2, Vers 4. Titus hat diesen Brief von Ephesus nach Korinth gebracht, persönlich. Nach Absendung dieses Briefes wartet Paulus gespannt auf die Rückkehr des Titus. Titus trifft dann den Paulus in Mazedonien, der war mittlerweile weitergezogen. Und Paulus erfährt zu seiner Freude von Titus, dass die Korinther sein Wort als ein Wort von Gott angenommen hatten. Als Antwort auf diese gute Nachricht verfasst Paulus von dort aus einen mittlerweile vierten Brief. Und dieser Brief ist uns wiederum erhalten geblieben, ist dann unser zweiter Korintherbrief. Und nachdem Paulus dann den vierten Brief an die Korinther schrieb, besucht er die Gemeinde zum dritten Mal. Er spricht davon wiederum im zweiten Korintherbrief. Und danach kehrt dann Paulus mit den Spenden der Gemeinde nach Jerusalem zurück, wo er dann festgenommen wird und den römischen Behörden ausgeliefert wird. Also das war so ungefähr jetzt mal ganz kurz ein Abriss über das, was da so passiert ist. Anlass und Zweck dieses Briefes, noch ein paar Takte dazu. Darüber haben wir zwar schon jetzt einiges gesagt, aus der bisher beschriebenen schwierigen Gemeindesituation heraus ergab sich eine ganze Reihe von ernsthaften Problemen, die Paulus anspricht. Die Gemeinde in Korinth hatte mit Fragen zu kämpfen, die Ortsgemeinde alle heute mehr oder weniger immer noch bewegen. Ich möchte einige typische Probleme ansprechen, die im Korintherbrief behandelt werden, ohne allerdings den Eindruck zu erwecken, diese ganzen Probleme wären auch bei uns in Hünfeld alle präsent. Das eine oder andere. Gott sei Dank, nicht mit allen, vielleicht aber mit dem einen oder anderen, was wir über kurz oder lang entweder schon erlebt haben oder noch erleben werden oder womit wir vielleicht auch gerade ein bisschen kämpfen. Wir sind nicht davon gefeit, dass wir früher oder später mit diesen Themen ernsthaft konfrontiert werden. Ihr wisst, ich bin in der Gemeinde in Fulda in 87 zum Glauben gekommen. Die Oase, sind ja noch einige da, die das noch erlebt haben. Und dort tauchten dann, wann war es? 93, so also Anfang der 90er Jahre, tauchten auf einmal drei Geschwister auf, die in Zungen redeten. War große Aufregung dann, ja, wurde hin und her diskutiert. Und wir sind damals haarscharf an einer Spaltung vorbeigeschraubt. Ja, das Thema hätte uns beinahe zerrissen. Als das dann endlich vorbei war, und habe ich zu den Brüdern gesagt, Brüder, das nächste Thema steht wahrscheinlich vor der Tür, Scheidung und Wiederheirat. Wir müssen uns da mal mit beschäftigen. Wir haben uns dann auch mit beschäftigt und haben auch einen Konsens erarbeitet, haben aber den Fehler gemacht, dass wir den Standpunkt, den wir gefunden hatten, nicht der Gemeinde mitgeteilt haben. Ja, wir haben also das nicht gelehrt, wovon wir überzeugt waren. Und prompt hat uns der Fall in Anführungszeichen erwischt. Ja, prompt gab es den Fall, und der uns dann auch tatsächlich zerrissen hat und auseinandergetrieben hat. Aber Gott schreibt auf krummen Wegen gerade, nur mal zum Information, aus dieser Spaltung ist diese Gemeinde entstanden. Thema zu Ende. Also wir werden immer wieder mit solchen Problemen, mit solchen Nöten, mit solchen Fragen zu kämpfen haben und uns auseinandersetzen zu müssen. Ich wollte einige typische korinthische Probleme aufzeigen. Da geht es also um Parteiungen, da geht es um Streitigkeiten unter Geschwistern, selbst vor weltlichen Gerichten streiten die sich. Da geht es um Unzucht und um vieles andere mehr. Paulus zeigt weitere Problemfelder auf, bei denen, wenn wir nicht nach den biblischen Regeln uns richten und danach leben, dann ernste Probleme in der Gemeinde entstehen können. Da geht es in dem Brief um die Ordnung im Gottesdienst, um die öffentliche Anbetung, die rechte Feier des Abendmahls. Die Wichtigkeit der Einheit der Gemeinde wird in diesem Brief behandelt. Die Wichtigkeit von Gemeindezucht wird auch angesprochen. Das ist auch ein wichtiges Thema. Die Anwendung der Geistesgaben, Zungenrede, Prophetie, dann in die Kapitel 11 und 12. Die Stellung von Mann und Frau in der Gemeinde. Also es kommt eigentlich alles dran, was wir brauchen, womit wir hier Gemeinde leben wollen. Aber auch in Bezug auf das persönliche christliche Leben zeigt Paulus auf, dass moralische Reinheit sehr wichtig ist. 1. Korinther 5 und 7. Wie wichtig es ist, wie wir miteinander umgehen, ja, wie wir auch mit schwächeren Geschwistern umgehen, wird im 8. Kapitel behandelt. Wichtige Prinzipien für die Ehe werden im 7. Kapitel behandelt. Und wie wir mit schwächeren Geschwistern umgehen sollen, dann in den Kapiteln 8 und 10. Ein wichtiges Thema, das die Korinther umgetrieben hat, das habe ich noch gar nicht angesprochen, das ist die Auferstehung. Diesem Thema widmet Paulus ein ganzes Kapitel, Kapitel 15. Ich will die einleitenden Worte kurz zusammenfassen. Der erste Korintherbrief zeugt von der Kraft Gottes. Die Kraft des Evangeliums kann das schlimmste Leben eines Menschen ändern. Für Christus gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ein Bruder namens S. Lewis Johnson hat geschrieben, wenn im Römerbrief Paulus wie ein Professor der biblischen Theologie aussieht, sieht er im ersten Korintherbrief wie ein Hirtenpastorlehrer aus. Ein Hirtenpastorlehrer, der mit der Sorge für die Gemeinde in der Schusslinie des christlichen Kampfes steht. Der Schlüsselvers dieses Briefes, und da sind sich die Ausleger auch ziemlich einig, ist der Vers 30 im ersten Kapitel. Und die Reihenfolge dieser Eigenschaften, die da genannt werden, ist dann auch im Aufbau des Briefes wiederzufinden. 1. Korinther 1, Vers 30, da heißt es, aus ihm kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott, Kapitel 1 bis 4, Gerechtigkeit, Kapitel 5 und 6, Heiligkeit, Kapitel 7 bis 14 und Erlösung, Kapitel 15. Jetzt aber ist erst mal genug der einleitenden Worte. Wir wollen uns den ersten Versen dieses Briefes zuwenden. Ich nehme an, ihr habt ihn schon aufgeschlagen. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie geht Paulus die Probleme in Korinth an? Fangen wir an, uns anzuschauen, wie Paulus die vielen Probleme, die wir bis jetzt so aufgezeigt haben, wie er sie angeht. Er geht sie nicht psychologisch oder pragmatisch, sondern geistlich an. Paulus will die Korinther durch seinen Brief zurechtbringen. Aber er beginnt nicht mit den Problemen, sondern er zeigt den Korinthern zuerst ihre herrliche Stellung in Christus auf. In den ersten Versen dieses Briefes entfaltet Paulus bereits zwei Wahrheiten, die für alle Christen eminent wichtig sind. Erstens, Christen sind Berufene. Das heißt, alle, die sich Christen nennen, sowohl die Hünfelder heute als auch die Korinther damals und hoffentlich gibt es auch heute noch Christen in Korinth. Alle, die sich Christen nennen, wir alle haben uns nicht selbst zu Christen gemacht, sondern, wie wir eben im Vers 30 schon gelesen haben, aus ihm, aus Gott, kommt es, dass wir in Christus Jesus sind. Der Jesus hat gesagt, im Johannesevangelium wird uns das berichtet, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Gott hat uns, die wir tot waren, mit einem heiligen Ruf ins Leben hineingerufen. Als erstes stellt Paulus sich selbst als Berufener vor. Und zwar mit einer doppelten Betonung. Er ist nicht nur berufener Apostel, sondern auch durch Gottes Willen Apostel. Warum betont Paulus wohl so seine apostolische Autorität? Die Korinther zweifelten wohl diese Tatsache an. Wie ich bereits schon sagte, scheint Paulus keine imposante Erscheinung gewesen zu sein. In unserem zweiten Brief, der ja eigentlich der vierte ist, da verteidigt er sich vehement gegen persönliche Angriffe, die er wohl bei seinem Besuch in Korinth ertragen musste. Zwei Kapitel dieses zweiten Korintherbriefes sind diesen Argumenten gewidmet. Wir können jetzt nicht diese beiden Kapitel lesen, hier aber ein kleiner Auszug. 2. Korinther 10, Vers 10. Denn die Briefe, sagt man, also sagten die Korinther, denn die Briefe sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede zu verachten. Die Korinther schienen eher menschliche Vorzüge anzuerkennen. Denn Paulus schreibt weiter, dann im Vers 12, denn wir wagen nicht, uns unter die zu rechnen oder mit denen zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Aber weil sie sich an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen, verstehen sie nichts. Wir aber wollen uns nicht über alles Maß hinaus rühmen, sondern nur nach dem Maß, das Gott uns zugemessen hat. Paulus stellt sich vor als berufener Apostel durch Gottes Willen. Ich habe mich gefragt, und das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht, wird Paulus' Namen auf einem der 12 Grundsteine des neuen Jerusalems stehen? Steht da sein Name oder steht der Name Matthias? Ja, den hatten sie ja, nachdem Judas Ischariot ausgeschieden war, hatten sie ja den Matthias gewählt als 12. Und jetzt taucht Paulus auf. Also wir gucken dann mal, welcher Name auf dem 12. Grundstein steht. Okay? Bis jetzt lassen wir das mal für sich. Wir warten ab. Sind wir gespannt. Paulus stellt sich jetzt hier den Korinthern zwar demütig, aber fest und gut und trotzdem fest auftretender Apostel vor, der sich bewusst ist, woher er seine Vollmacht hat. Die hat er vom Herrn und für die er sich auch nicht rechtfertigen muss. An anderer Stelle erleben wir dann auch einen Paulus, der durchaus auf diese Autorität verzichten kann. Den Thessalonikern schreibt er, obwohl wir als Apostel, als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Paulus wusste also, wann er fest auftreten musste und wann er auf seine apostolische Autorität verzichten konnte. Paulus wurde nicht Apostel, weil er das selbst gewollt hat, sondern, wie wir gelesen haben, er wurde Apostel durch Gottes Willen. Er wollte von Anfang an sicherstellen, dass alles, was er zu sagen hatte, mit Gottes Autorität gesagt wurde. Und weil seine Botschaft im Verlauf des Briefes sehr ernst und auch unangenehm wird, war dies auch wirklich nötig. Paulus rühmt sich auch nicht der Tatsache, dass er die Gemeinde in Korinth gegründet hat. Er stellt ganz eindeutig klar, das ist eine Gemeinde Gottes. Es ist nicht Mikes Gemeinde oder Martins Gemeinde oder sonst irgendjemandes Gemeinde. Es ist auch keine KFG oder EBTC Gemeinde oder sonst irgendetwas in irgendeiner Art und Weise geprägt. Die Gemeinde ist Gottes Gemeinde. Auch die Hünfelder Gemeinde ist eine Gemeinde Gottes. Manche Gemeinden nennen sich tatsächlich so und dann hoffentlich zu Recht. Und ebenso wie Paulus waren die Korinther. Die Korinther Christen waren auch Berufene. Noch zweimal im ersten Kapitel betont er diese Tatsache im Vers 9 und im Vers 26. Aber nicht nur die Korinther waren Berufene, sondern alle, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Christen sind also Berufene, aber sie sind auch geheiligte Heilige. Alle Gläubigen sind geheiligt in Christus Jesus. Ein Heiliger, wie er im Neuen Testament definiert wird, ist nicht irgendjemand, der besonders fromm oder aufopferungsvoll gelebt hätte und dann von einem kirchlichen Konzil oder einer kirchlichen Institution heilig gesprochen wird. Im Griechischen bedeutet das Wort Abgesonderter oder eben Geheiligter. Die Gläubigen in Korinth waren in den Augen Gottes heilig, auch wenn in ihrem Leben noch so viel oder noch so viel, je nachdem, wie wir es betonen, Sünde war und sie in so vielen Dingen irrten. Sie waren Heilige, weil sie in Christus Jesus geheiligt worden waren. Sie waren von der Sünde abgesondert, der Dreck war abgewaschen und in Jesus Christus waren sie heilig gemacht worden. Heiligkeit ist also nicht das Ergebnis guter Werke oder eines geheiligten Lebens, sondern durch die Annahme des Kreuzesopfer Christi wird uns eine Gerechtigkeit zugerechnet. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir sind heilig, weil der Heiligsprecher uns schon geheiligt hat. Wir haben die Stellung als Geheiligte dem Werk Christi zu verdanken und nicht unseren eigenen Werken. Wir sind berufene Heilige. Durch sein Opferblut ist alle Schuld abgewaschen. Wir sind rein, wir sind heilig. Auch wenn wir alle mehr oder weniger noch komische Heilige sind. So einer wie hier vor euch steht. Im Römerbrief gibt es eine Leiter, habe ich das mal genannt. Alle dort aufgeführten Verben stehen in der Gegenwartsform. Dort heißt es, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Dem Stande nach sind wir berufen, gerechtfertigt, geheiligt und auch schon verherrlicht. Was für ein Trost. Ich mache jetzt Schluss. Zwei Dinge, die mir wichtig wurden bei der Beschäftigung mit der Einleitung und mit den ersten Versen. Erstens, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. In diesem Sodom und Gomorra namens Korinth baut Gott Gemeinde. Gerade und trotz aller Unmoral. Denn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er ist nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und zweitens, in Christus bin ich geheiligt. Er hat uns durch sein makelloses Opfer in die Stellung der Heiligkeit und Gerechtigkeit gebracht. Er wird uns durch seine Kraft auch durchbringen bis zum Ende. Das ist doch Trost und Hoffnung und lässt uns mutig vorangehen. Er ist an unserer Seite. Amen.